Kein Brot, kein Belag, nur Stil, Eleganz und ein altes Kanapé. Willkommen bei KI Kanapé.
Wir wünschen euch einen wunderschönen guten Abend und hoffe, naja, wahrscheinlich eher guten Morgen, und wir hoffen, dass ihr bereit seid für ein kleines Special, denn Fabian war auf der OMR und ist quasi mehr oder weniger live frisch erst nach Hause, noch nicht mal, sondern im Hotelzimmer angekommen, denn wir nehmen auf am Mittwoch, den 7. Mai, 20.48 Uhr, und die OMR war gestern und auch heute, und wir haben uns gedacht, das wäre natürlich absurd, wenn wir die Eindrücke nicht mitnehmen. Ich selber konnte leider dieses Jahr nicht da sein, aber es steht für nächstes Jahr fest auf dem Plan. Und deswegen wird Fabian so ein bisschen berichten und ich werde so ein bisschen versuchen durchzuleiten und quasi die Sicht des Nicht-Anwesenden zu spielen. Und Fabian wird uns ein bisschen erzählen. Bevor wir aber weitermachen, würde ich sagen, kommen wir zu unserer Tradition. Und Fabian wirft sein obligatorisches Hallo in den Raum.
Moin, moin aus Hamburg diesmal.
Wo die OMR stattfand.
Genau, genau.
Das passt ganz gut. Ja, du hattest schon erzählt, das können wir vielleicht mal ganz kurz erwähnen. Normalerweise gab es wohl in den letzten Jahren immer drumherum ja ziemlich viel, ich sag mal, Werbefläche für die OMR, und OMR war sehr präsent auch außerhalb des Veranstaltungsgeländes, und das war jetzt wohl dieses Mal nicht so. Aber bist du denn sonst gut angekommen? Hat das alles geklappt?
Ja, also die Bahn war sehr zuversichtlich, ja, zuverlässig. Also da hatte ich diesmal überhaupt keine Probleme. Ich muss sagen, ich habe sowieso meistens irgendwie gar keine Probleme. Also bei mir klappt das eigentlich alles ganz gut. Bin schön gemütlich am Montag angereist wie jedes Jahr, und das war alles perfekt. Und sonst eigentlich hier in Hamburg lief auch alles ganz normal. Du merkst schon, dass OMR ist in der Stadt ein bisschen mehr los. Ich habe hier auch so meinen Stammtaxifahrer in Hamburg, der sagt auch, ja, richtig viel zu tun, richtig gut, endlich mal wieder was zu tun hier. Und das merkt man schon, aber ist eigentlich alles sehr reibungslos.
Stammtaxifahrer, das ist gut zu wissen. Also wenn ich nächstes Jahr mit dir auf der OMR bin, weiß ich auf jeden Fall schon mal, du hast einen Taxifahrer für uns.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist sehr gut. Ja, jetzt ist die Frage, ob wir so ein bisschen thematisch uns durchhangeln wollen oder ob wir tatsächlich mit den Vorträgen starten, so wie sie stattgefunden haben. Demnach wäre der erste Vortrag mit Scott Galloway.
Genau, wie jedes Jahr beginnt die OMR mit Scott Galloway. Und auch dieses Jahr hat er wieder seine Analysen, seine Predictions 2025 vorgestellt.
Lass uns vielleicht ganz kurz mal, bevor du zu sehr in den Vortrag gehst, mal kurz einordnen, wer ist denn Scott Galloway überhaupt? Den wird nicht jeder kennen, und vielleicht kannst du dir mal kurz sagen, wieso, weshalb der überhaupt so ein kleines Highlight ist, warum der auch die Messe jedes Mal eröffnet.
Ja, Scott Galloway ist, wie gesagt, schon sehr, sehr lange Teil der OMR und eröffnet immer die Messe und ist ein sehr bekannter Tech-Analyst aus den USA. Teilweise auch mittlerweile gesellschaftlich, auch oft kritisch. Aber ist eine sehr, sehr angesehene Person, hat auch seinen eigenen Blog, hat natürlich auch Ex und so, ist da sehr bekannt und immer ein schönes Aushängeschild für die OMR.
Okay, und worüber hat er jetzt dieses Mal gesprochen? Wie hat er die Messe eröffnet? Was war so sein Keypoint?
Also einer seiner Keypunkte dieses Jahr war China. Also wie auch nicht anders zu erwarten, dass die Chinesen immer stärker werden. Das war generell dieses Jahr ein großes Thema auf der OMR. Und der hat auch so ein bisschen gewarnt davor, dass das natürlich auch seine Risiken hat, dass wir immer mehr auf chinesische Technologie setzen, dass die USA darunter leidet. Er hat auch, muss man sagen, so offen wie es sich, glaube ich, sonst niemand anderes traut, Trump kritisiert und die Zölle. Also muss man auch sagen, als US-Amerikaner muss man da schon Respekt zollen, weil die ja alle eher so ein bisschen gerade den Kopf einziehen und hoffen, dass der Trump bloß nicht sieht, dass man da ein bisschen Kritik äußert, und er ist da schon recht offen mit umgegangen. Und ja, er sagt halt, sind gerade schwere Zeiten, was für US-Tech. Aber am Ende wird die USA wieder siegen. Das war so ein bisschen so die Message dahinter.
Ja, klar, da kommt der Patriot aus ihm raus, muss man ja auch sagen.
Ja, natürlich, als US-Amerikaner musste das auch. Und KI war natürlich auch ein Thema. Und er hat da dieses Jahr, also man muss sagen, letztes Jahr hat er den Case gemacht, dass in Predictions 2024, dass Google die AI-Firma von 2024 wird. Da hat er auch argumentiert, weil die haben die Daten, die haben den Nutzerzugang. Muss man sagen, 2024 ist noch nicht passiert. Da hat er sich um ein Jahr vertan, weil ich würde sagen, die AI-Firma 2025 ist jetzt Google. Die sind jetzt da. Und dieses Jahr hat er jetzt gesagt, es wird Meta. Und er hat generell auch gesagt, er glaubt, Meta wird diesen AI-Race gewinnen.
Glaube ich gar nicht.
Glaube ich auch nicht. Seine Argumentation war, also er hat dann auch aufgezeigt, Meta hat mit Abstand die meisten Daten. Er hat
das wollte ich gerade sagen.
Ja, nur ist Schwachsinn, finde ich. Er hat das jetzt anhand von Social Media Posts und so gezeigt. Er hat dann halt gesagt, Meta hat irgendwie 10-mal so viele Daten wie X und 20-mal so viele wie Reddit und so, ne? Und da sage ich halt, es geht halt nicht nur um die Quantität, es geht auch um die Qualität. Es hat schon einen Grund, warum Reddit irgendwie 10-mal überbewertet ist gegenüber allen anderen in diesen LLMs. Einfach weil die Qualität viel höher ist. Und ich glaube, ja, und
das, selbst bringt dir die sorry, aber was bringt dir denn die ganzen Influencer, sage ich, ich meine jetzt nicht böse, ja, aber die ihr Essen fotografieren und beschreiben, was sie da essen oder wo sie es gerade essen. Davon kannst du zwar 100.000 Posts in deiner Datenbank haben, damit lässt sich aber keine starke AI trainieren.
Also die Daten sind halt nutzlos.
Für Bilder vielleicht.
Dann kannst du eine gute AI trainieren für Essensbilder vielleicht. Nein, ja, ganz richtig. Du hast einmal auf Instagram eigentlich total belanglosen Content und auf Facebook auch. Auf Facebook noch mehr privaten Content. Und das ist eigentlich alles Bullshit. Also ich sehe den Case jetzt nicht, warum Meta da einen großen Vorteil haben könnte. Was ich mir vorstellen könnte, wer das Meta einen Vorteil hat, wenn die jetzt sagen, wir machen eine Character AI oder wir machen eine AI Girlfriend oder sowas. Das kann ich mir schon eher vorstellen, weil die haben ja vom Facebook Messenger die Daten.
Ich wollte gerade sagen, dann haben die perfekten Daten. Also
genau. Das wären ja dann die von WhatsApp, also angeblich ja von WhatsApp nicht, weil ist ja alles verschlüsselt. Bei Facebook Messenger bin ich mir nicht sicher, aber man könnte ja in die AGBs einbauen, dass das vielleicht doch nicht so verschlüsselt ist oder so. Also man würde schon irgendwie Wege finden, um doch an Daten zu kommen, glaube ich schon. Es gibt ja auch noch Instagram-Messages. Also ich glaube, da sind die schon in einer guten Position, wenn die sowas bauen wollten. Da gab es ja jetzt vor ein paar Wochen auch die News im WSJ, im Wall Street Journal, dass die Facebook-Bots, weil in den USA ist das schon groß ausgerollt, da gibt es auf Instagram und so, gibt es schon AI-Charakter, dass die mit Minderjährigen sexuell flirten und Romantic Roleplay machen und so. Das war so ein Thema. Was
hat Galloway das auch angeführt? Oder?
Scott Galloway nicht. Der hat darüber nicht gesprochen. Dieses Jahr nicht. Pip hat das angesprochen heute. Aber
ja, okay, da kommen wir später.
Da reden wir später noch drüber. Aber anyway, alles, was ich bisher darüber gelesen habe, ist, dass das kaum genutzt wird in der Facebook-Plattform und dass es auch nicht gemocht wird. Also die Nutzer mögen das nicht. Und ich kann es leider nicht ausprobieren. Ich bin nicht in den USA. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass das gut ist. Weil wenn ich mir Meta Llama 4 in WhatsApp angucke, es ist scheiße dumm. Also ich habe dir eben noch einen Screenshot geschickt von X, wo das Ding behauptet, es gibt keine WhatsApp AI und es ist nicht diese WhatsApp AI, es ist eine Conversational AI und hat nichts mit WhatsApp zu tun. Also ich weiß nicht, das ist ja simples System Prompting. Das kann ja jeder Depp, nur warum machen die das nicht? Ich verstehe Meta nicht. Ich glaube trotzdem, die haben einen sehr guten Nutzerzugang. Wenn die eine Casual AI bauen, kann das vielleicht was werden. Aber ich sehe nicht, dass das. Ist schon sehr schwer, das zu glauben, dass Meta jetzt der AI-Gewinner wird. Also meine Chips sind da aktuell 100% auf Google eigentlich.
Ja, und ich würde OpenAI nicht zu weit zurückstellen. Ja, nein. So die beiden, aus meiner Perspektive, die beiden Player.
Ja, sehe ich auch so.
Ja. Ja, also Scott Galloway im Kern drauf eingegangen. Also zum einen, China, das haben wir auch schon hundertmal angesprochen, zumindest aus AI-Sicht, ja. Du hattest mir ein paar Grafiken abfotografiert, dass China ja vor allem auch gerade bei Elektroautos und aber auch bei, ich glaube, es waren auch Solarpanels, korrigiere mich gerne, ziemlich krass aufgeholt und auch überholt hat. Also wir reden ja nicht mehr von Aufholjagd, sondern wir reden davon, die sind weggesprintet, also meilenweit entfernt. Und das erleben wir ja bei AI ein Stück weit auch immer. Also die sind da nicht meilenweit entfernt, aber Da haben wir ja auch immer gesagt, dass zumindest diese ganzen Open-Source-Modelle in Anführungsstrichen ein Angriff ist auf diese westlichen, weil sie damit zumindest unter Druck gesetzt werden, also OpenAI, ChatGPT, Anthropic und Co. Plus halt der Datencloud, der ja stattfindet. Aber im Kern ist er jetzt also darauf eingegangen, China sollte man nicht unterschätzen und er glaubt, dass Meta sozusagen die AI-Firma schlechthin wird.
Genau, das waren so seine zwei Analysten-Statements. Was er auch aufgezeigt hat, ist so die Multiples der Bewertungen. Und da hat man halt gesehen, ja, ein Meta ist recht hoch bewertet, ein OpenAI ist natürlich sehr, sehr hoch bewertet, ne? Ist ja klar, die haben ja auch ein riesen Wachstum und da steckt auch sehr viel Hoffnung drin. Aber was er auch gezeigt hat, ein Tesla ist sehr, sehr hoch bewertet. Irgendwie von den Magnificent Seven, so die am zweithöchsten so bewertet, was die Multiple angeht. So, und dann guckst du dir so die Growth Rate an, ne? Wie der Umsatz wächst. Und dann siehst du bei Tesla so 1%. Es ist 1% im letzten Jahr gewachsen, aber ist trotzdem so massiv überbewertet. Also da sieht man schon einen Realitätsverlust. Und das muss man sagen, trotz es schon so abgestraft wurde. Ne? Also da muss man ein großes Fragezeichen.
Weil es so abgestraft wurde.
Nein, trotz ist die Bewertung noch viel zu hoch. Das waren aktuelle Zahlen.
Ach so, ja, was ich meinte ist, also die Umsatzzuwächse sind so schlecht, weil so stark abgestraft wurde.
Ja, ob das jetzt mit der Börse groß zu tun hat, weiß ich nicht. Deswegen kaufen sich dann nicht Leute weniger Tesla, sondern das hat, glaube ich, zum einen Beliebtheitseinbußen einfach durch die Person Elon Musk aktuell und dann wahrscheinlich auch logistische Gründe. China ist da, glaube ich, auch ein Riesenthema, weil Tesla sehr, sehr, sehr viel in China verkauft hat. Aber ganz, ganz deutlich sieht man auch, dass Tesla einfach jetzt überholt wurde von BYD. Ne? Also jetzt auch die meisten verkauften Autos im Volumen und auch im Umsatz hat BYD Tesla überholt. Man hört, die sind technologisch vorne mit der Batterie. Da ist Tesla mittlerweile abgeschlagen sogar. Also manche Leute sagen wirklich, die sind abgeschlagen. Und dann siehst du, ein BYD ist vielleicht ein Drittel oder so ungefähr wert von Tesla. Ich glaube, es war bis vor 2-3 Monaten war es 1/7 oder so. Und dann musst du schon sagen, okay, wegen China politisch gibt's immer einen Abschlag. Aber ist das so gerechtfertigt? Schon gerade, weil USA ja politisch jetzt auch nicht mehr so stabil ist. Also, was sollte man jetzt eher kaufen? Sollte man die BYD-Aktie kaufen oder die Tesla-Aktie? Keine Anlageberatung, nur rein rational könnte man sich das mal fragen.
Ja, spannend. Okay, das heißt also, da gab es so ein bisschen, ich sag mal, Analystenseits von Scott Galloway über den europäischen Horizont hinaus. Ein bisschen KI im Schwerpunkt, aber auch China mit drin und so ein bisschen der Ausblick China-Staaten, wer könnte die AI-Firma werden.
Und sein drittes großes Thema war dann, wie man eigentlich sagen muss, immer mittlerweile, wie schwach der Mann geworden ist, wie kaputt die Männer alle sind. Brauchen wir gar nicht groß besprechen. Aber er sagt halt im Grunde, die Männer sind alle Loser geworden. Die schieben das den Frauen zu. Also die sagen, die Frauen sind es schuld. Aber in Wahrheit sind es die Männer und die Männer sollten einfach jetzt mal rausgehen und sich raffen und nicht den ganzen Tag vom Bildschirm hängen. Verkürzt war das ein Statement. Und ja, wir brauchen da gar nicht so drüber reden. Ja.
Also. Dann würde ich sagen, schnappt euch doch ein Holzfällerhemd, nehmt unseren Podcast auf den Ohren mit und hackt ein bisschen männlich Holz im Garten. Und dann habt ihr zumindest Scott Galloway glücklich gemacht. Okay, spannend. Dann würde ich sagen, lass uns doch mal zur nächsten Person übergehen. Das müsste Debbie Weinstein wahrscheinlich sein oder Weinstein, ich weiß es nicht genau. Das ist ja die US-amerikanische Tech-Managerin, die bei Google arbeitet, seit 2014 übrigens, also jetzt seit knapp 11 Jahren. Und die wird sicherlich ein paar Insights zu Google gegeben haben, oder?
Ja, nur frag mich jetzt nicht groß was, weil das Problem war einfach, also es war überschrieben, war es mit Just the Beginning. How AI is supercharging Google Search. So, und ich habe gelesen, AI, da muss ich jetzt hingehen. So, was habe ich da bekommen? Ja, also es war jetzt 15 Minuten Google-Werbung. Also, die haben dann halt, ich glaube, die haben gar nicht große AI-Overviews gezeigt. Meine Erinnerungen sind da ein bisschen verschwommen, weil es gab noch eine Google-Präsentation am selben Tag. Da kam quasi nochmal dasselbe und da stand auch große AI drüber. Und es ist, Google hat da einfach nur geworben. Die haben da einfach nur gesagt, ja, wir haben diese super Produkte, wir haben ein super relevantes für die Gen Z, relevantes Google Shopping. Dann haben wir diese AI-Produkte, wir haben das alles super geil verknüpft. Du kannst Circle-to-Search machen, wir sind die geilsten. Und wenn jetzt deine Firma muss unbedingt bei uns werben, Google Ads buchen, alles top, wir lieben euch, wir sind Google. Und inhaltlich war da leider nicht so viel. Also ganz ehrlich, du sitzt da, das war Mainstage, Conference Stage. Du hast, ich glaube, 600 oder 700 Euro hat dieses Jahr das Ticket gekostet. 600, 700 Euro für dieses Ticket gekostet, hast geguckt, dass du noch einen Platz in dieser Stage kriegst, die Hauptstage, und dann hörst du dir 15 Minuten Werbung an. Schon ein bisschen enttäuschend, muss man sagen. Man kann da nur hoffen, dass OMR die nicht bezahlen müssen, also dass sie nicht gesagt haben, ey Google, wir zahlen euch für diesen Vortrag, weil normalerweise werden Speaker ja bezahlt, zahlen bei euch nochmal Summe X, sondern dass Google die bezahlt hat. Dann kann man sagen, vielleicht hat sich das dann gelohnt, weil sonst müsste man noch mehr Tickets zahlen. Also, ja, am Ende war das eine Paid-Ad.
Okay. Gut, also volle Begeisterung für Google, ja. Ich spüre, du bist ein richtiger Google-Fan vom Herzen.
Ja, bin ich echt mittlerweile geworden, so im AI-Space. Also viel sehr, sehr Gutes, aber jetzt auf der OMR haben die mich nicht überzeugt.
Okay, dann würde ich sagen, das war nett, dass wir kurz über Debbie Weinstein gesprochen haben. Und als nächstes wäre dann, ist die Frage, wie, also ob da viel AI-Inhalt mit bei ist.
Bisschen. Aber
als nächstes auf der Liste würde Florian Severin stehen.
No, Florian Severin mit Julia Hüter, die haben das beide zusammen gemacht, sind beide von Podstars bei OMR. Also OMR hat ja eine eigene Podcast-Abteilung. Podstars heißt nicht, ich glaube, ist mittlerweile eine ausgegliederte Firma auch, interessiert aber auch nicht groß. Die haben halt über den OMR-Podcast gesprochen. Das ist ja der beliebteste deutsche Business-Podcast. Ich höre auch eigentlich fast jede Folge. Und die haben halt so ein bisschen Insights gegeben, was du gerade machen musst, damit dein Podcast groß wird, was funktioniert. So, und
das war sehr ernüchternd für uns.
Ja, genau. Da nochmal kurz zurück zu Scott Galloway. Der ist auch auf Podcast einmal eingegangen und seine Analyse war halt, dass in den USA mittlerweile YouTube die größte Podcast-Plattform ist und das Video-Podcast super relevant ist. Und genau in dieselbe Kerbe haben die beiden jetzt auch geschlagen. Die haben halt den deutschen Markt analysiert. Da ist YouTube mittlerweile, ich glaube, die Nummer 2 und die Nummer 1 ist noch Spotify. Aber YouTube wächst sehr stark und Videopodcast wächst sehr stark. Die können das bei den OMR-Podcast-Zahlen auch absehen. Die produzieren ja auch einen Haufen andere Podcasts. Die produzieren ja noch Lanz und Precht, ist ein sehr relevanter deutscher Politik-Podcast. Dann, ich glaube, Hotel Matze auch, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Die haben sehr, sehr viele Podcasts in Produktion. Und daher haben die da einen guten Überblick. Und was die halt gesagt haben, den Key, den ich mitgenommen habe, ist, du musst unterscheiden zwischen deinem YouTube-Podcast und den Podcast-Plattformen, den klassischen wie Spotify, Apple Podcasts und was weiß ich, was es noch alles so gibt, ja. Diese klassischen Podcast-Plattformen, da gewinnst du keine neuen Hörer groß, sondern die musst du da reinziehen. Das heißt, du musst die über Social Media reinziehen. Die haben auch gesagt, ich glaube, 65% der Leute finden einen neuen Podcast über TikTok und 35% über YouTube. So war, glaube ich, die Aufteilung. Also um neue Leute reinzuholen, musst du auf TikTok deinen Podcast bewerben. Alex, was wir auch mal versucht hatten. Und ja. auf YouTube deinen Podcast hochladen. Und wenn du deinen Podcast auf YouTube hochlädst, musst du erstens eine vernünftige Videoqualität haben, dann sowieso eine vernünftige Audioqualität. Und du musst geile Thumbnails machen. Du kannst bei YouTube mittlerweile 3 Thumbnails hochladen und der macht dann einen ABC-Test. Kennst du ja AB-Test, ne? Kennst du? Und am Ende pickt er das Beste nach 7 Tagen. Das sollte man machen. Und dann bei YouTube sollte es so ein bisschen clickbaity sein, weil du musst neue Leute für deinen Podcast begeistern. Das heißt, in dieser Folge schreiben wir bei YouTube dann vielleicht, keine Ahnung, was könnte man schreiben?
Geheimnisse von der OMR. Insights.
OpenAI kündigt bahnbrechende AGI auf der OMR an oder irgendwie ja. sowas. Nein, auf jeden Fall.
Vor allem, weil du bei dem Vortrag nicht dabei sein konntest.
Ja, da müssen wir gleich auch nochmal drüber reden. auf jeden Fall auf YouTube sehr clickbaity sein, um neue Leute reinzuhören, weil das ein Neukundenkanal quasi ist oder ein Neuzuhörerkanal. Und auf den Podcast-Plattformen darfst du ruhig und solltest du auch eher so ein bisschen humble sein und eher faktisch und halt einfach angenehme Titel wählen, womit deine Community, die ja nur auf diesen Plattformen ist, weil du da keine neuen Zuhörer gewinnst, womit die was anfangen können. Die haben halt dann gesagt auf, wenn jetzt Tarek Müller von About You, Stammgast bei OMR, war auch letzte Woche da bei OMR Podcast, wenn der jetzt im OMR Podcast ist, da schreiben die dann hin auf Apple Podcast, Spotify und Co., auf den klassischen Podcast-Haus dann, da steht dann OMR Podcast XXX, also die Nummer mit Stammgast Tarek Müller, ja? Dann wissen alle Stammzuhörer Bescheid, oh, der Tarek ist wieder da, das muss ich jetzt hören, ja? Auf YouTube steht dann aber sowas, ich kann es dir jetzt nicht ganz vorlesen, aber da stand auf jeden Fall im Thumbnail stand sowas wie, wie ging er mit dem Misserfolg um? Frei übersetzt jetzt, ja, weil About You ja ziemlich abgestürzt ist, jetzt dem Merger oder dem Verkauf an Zalando und so. Und der Titel war auch so ein bisschen in die Richtung. Einfach, um die Leute reinzuholen. Halt so ein bisschen clickbaity. Und das sollte man auch machen. Und also das war so das
Key-Learning. Ja, also müssen jetzt 3-4 Kameras kaufen pro Person, TikTok betreiben und YouTube, ja.
Genau. Und was KI angeht.
Da kommt der Freude auf.
Übrigens auch coole Tool-Empfehlung von denen. Wenn du mit mehreren Kameras und so arbeitest und mit mehreren Sprechern und so, da gibt's ein Tool, haben die gedroppt in diesem Beitrag. Autopod heißt der. Heißt es, damit soll sich der Podcast automatisch alleine schneiden, dein Videopodcast. Das werden wir uns auf jeden Fall auch einmal angucken. Soll wohl auch irgendwie AI unterstützen.
Ich wollte gerade sagen, würde ich sofort nehmen, weil das wäre die Ultra-Zeitersparnis.
Auf jeden Fall. Und dann, was AI noch angeht, haben die halt gesagt, ja, ist ein bisschen schwer so bei Podcasts. Also die nutzen natürlich fürs Transkript irgendwo AI, ne? TTS AI? STT AI. Ja. Und dann packen die das in ChatGPT oder irgendein anderes Tool, Gemini, was auch immer. Und fragen da halt, was sind so die Keypoints und was können wir für Social Media verwenden? Also holen sich da Inspiration für die Social Media Post raus. Ist, glaube ich, auch was sehr intuitiv ist, würde jeder von uns so machen. Um das halt nicht nochmal alles zu lesen, ne, ist ja klar. Und dann machen die das halt oder für Thumbnails oder so auch. Und was die noch angesprochen hatten, was die in Betracht haben gerade, ist für Werbeeinblendungen vielleicht Voice AI zu benutzen, weil du hast ja in so einem Podcast 2-3 Mal so eine Werbeunterbrechung, so finanzieren die sich ja.
Zumindest und, auch beim OMR-Podcast, ne? Also da macht der Philipp Westermeier macht die Ansprachen ja, glaube ich, überwiegend selber, ne?
Ja, das bei Pip, beim Doppelgänger und so, du hast eigentlich fast in jedem Podcast hast du das. Und da war auch das Thema, das muss eigentlich immer einer der Hosts einsprechen, weil die haben auch eine Studie, dass 70% der Leute sagen, dass die Werbung von den Hosts eingesprochen werden soll, weil das einfach viel effektiver ist. Weil der Nutzer
alles andere skippt man sofort.
Ja, weil es einfach auch persönlicher. Das ist ja der Sinn dieser Werbung eigentlich, dass es persönlich ist, wie Influencer-Marketing auch. Und da haben die halt gesagt, deswegen können wir nicht einfach so eine AI nehmen, die das vorliest, sondern wir brauchen halt eine personalisierte. Und dann haben die jetzt von Philipp, haben die eine AI gemacht, da auch einmal vorgespielt. Und es ist echt gut. Also wir wissen das ja auch schon, Alex. 11 Labs, wenn du da deine eigene Stimme vernünftig, das ist gut. Du merkst schon, dass er es nicht ist. Die haben das gegen ihn selber nochmal. Aber du hast es eigentlich nur an bisschen Tonalität, Betonung und Sprechgeschwindigkeit gemerkt. Weil Philipp redet halt schon ein bisschen langsamer und betont halt gerne, ne? Also wie ein professioneller Sprecher das halt so macht, ne? Und rattert nicht so runter. Der AI hat sehr, sehr schnell
also gesprochen. Also anders als du gerade.
Ja, genau. Aber ja. Die AI hat sehr, sehr schnell gesprochen. Und daran merkt man das schon, aber ich glaube, vielleicht kannst du das mit Prompting sogar noch so ein bisschen verbessern. Und
ja, das, also spätestens auch mit Eleven Labs kannst du das auch über den, also im Laufe der Zeit ja auch anpassen. Also es ja, ist ja nicht so,
das,
als
es wird ja auch immer alles besser. Könnte. Und ja, das schauen die sich auf jeden Fall an, weil da ist auch ein Faktor Zeit. Es dauert echt Zeit, wenn du da irgendwie pro Woche 5, 6 Werbeclips einsprechen musst. Das ist einfach Ressourcen, die du dir vielleicht dann sparen kannst. Das ist ein Use Case für AI. Ja, die du für
Kreatives haben kannst. Ne? Kann eine neue Halle suchen für die nächste OMR nächstes Jahr.
Also Key Takeaways für AI-Leute, was Podcasts angeht, wenn ihr euren Podcast habt, schaut euch dieses Autopod an, dann nutzt Transkripte und die Transkripte schmeißt dann in ChatGPT rein und fragt, wie kann ich das irgendwie weiterverwerten für Social Media, was weiß ich. Und dann noch vielleicht Voice AI für, wenn ihr mal Werbepartner habt, wenn ihr mal ein großer Podcast seid.
Okay, spannend. Das heißt, Fabian, wir werden uns als nächstes eine Kamera organisieren, oder wie darf ich das verstehen?
Ja, auf jeden Fall haben wir ja so geplant, ne?
Ja, müssen wir nachher nochmal drüber sprechen im Anschluss.
Ja.
Okay. Dann.
Das kannst also du skippen, erstmal. Dieses Google, was jetzt noch kommt, kannst du skippen, das war genau derselbe
Bursche. Ah, also Dr. Jannika Bock kann ich skippen, ja? Ja, yeah, ja. Yeah. Okay, dann habe ich hier Jan Scheiß. Beckers und Noah Leidinger.
Genau, das war wieder ganz cool. Also Jan
Wer
Beckers.
Sind die beiden? Ich kenne sie nicht. Ja, genau.
Genau. Jan Beckers ist vom Bit Capital. Das ist ein großer VC, ein großer deutscher VC. Er ist da der Founder. Also Risikokapitalgeber für alle, die jetzt nicht wissen, was ein VC ist. Die geben Startups Geld und kriegen dafür halt Prozente, ja. Sehr, sehr wichtige Funktion, weil sonst lassen sich viele Startups einfach nicht umsetzen. Und dann Noah Leidinger ist vom Aktien mit Schwer Podcast Host und arbeitet bei OMR Podstars. Und ja, der hat ihn quasi interviewt und Jan Beckers hat halt auch über China geredet, ne, hat halt auch gesagt, dass die sehr starke Technologien haben und dass man da auf jeden Fall rüber gucken muss und dass das halt für Europa schon ein bisschen schwer ist. Und generell diese Zollsache halt auch ein bisschen schwer ist. So viel über KI hat er jetzt nicht gesprochen, weil er sieht das halt auch als sehr, sehr technologisches Thema. Also als sehr wichtiges Thema auch, was viel Impact haben wird. Aber sein Fokus lag jetzt nicht auf AI, sondern eher so klassisch auf Risikokapitalgeber, auf Firmen. Okay. Und er hat halt auch gesagt, ihm ist am Ende scheißegal, in was er investiert, ob es jetzt wirklich Deep Tech ist oder nicht. Am Ende muss die Rendite stimmen. Und aus seiner Perspektive. Ja, gut,
ist seine Arbeit, also sein Job, ne? Sein Job ist halt, Geld
zu machen. Aus seiner Perspektive macht das auch 100% Sinn. Und einer seiner erfolgreichsten Investments, worüber er sehr viel gesprochen hat, war Hims & Hers. Kennst du Hims & Hers? Das ist am Ende verkaufen die Generika, also Medikamente, die frei verfügbar sind, ne? Ist so richtig so, die quasi jeder herstellen kann, jede Firma, wo keine Patente drauf sind. Und deren großes Ziel ist, könnte man jetzt vielleicht auch sagen, ist Technologie, dass du eine personalisierte Pille irgendwann hast, die alle deine Medikamente vereint und dann kriegt jeder nur noch eine Pille und muss die schlucken, da sind alle deine Supplements und Medikamente drin, bla bla bla. Er meinte, irgendwie 40% der Leute, der Verkäufe in den USA von Hims & Hers hat das auch schon. Mag so sein. Ist jetzt nicht mein Thema. Ich bin auch nicht der größte Pharmafreund, muss ich sagen. Aber war sehr interessant. War sehr interessant und wichtige Funktion. Also muss man auch immer wieder sagen, so Risikokapitalgeber ist wirklich eine wichtige Funktion, die sehr, sehr viel Wert auch schaffen. Und wir haben davon leider auch ein bisschen zu wenig in Deutschland. Deswegen war ein sehr guter Vortrag. Aber jetzt nicht so ein AI-based.
Ja,
es ist immer schnell so der Neid genau, und ja, so jemand, der macht ja gar nichts. Ne? Ja, genau. Aber er hat auch schon vorher.
Dass da sehr viel Arbeit hintersteckt, das sieht man dann immer nicht. Ne?
Also er war auch erfolgreicher Gründer und so, ne? Er hat jetzt nicht von Anfang an VC gemacht. Also
nein, aber auch jetzt, wenn er jetzt durch die Gegend läuft und das Risikokapital, ich sag mal böse, jetzt einfach verteilt, der klingelt ja nicht irgendwo und fragt, haben Sie ein Startup? Ah, dann habe ich hier 200 Millionen für Sie. Sondern der setzt sich damit ja schon auch auseinander. Also dieser Gedanke von, er gibt einfach nur Geld ab und kriegt mehr zurück, er ist ja keine Bank, ja, sondern er macht ja schon viel Risikoabwägung. Und ich glaube, man hat vielleicht auch mal die ein oder andere unruhige Nacht, weil wenn du dich mal verschätzt hast und hast ein paar Millionen Euro in den Sand gesetzt, stelle ich mir auch nicht so angenehm vor. Also
VC ist ein hartes Business, weil du hast am Ende einen Pool von Vermögenden, die ja das Geld für diese Fonds geben. Die rufen dich den ganzen Tag an. Die sagen, hier, was ist hier schon wieder los? Ne? Also, und dann hast du einen Pool von so ein Fonds, der hat ja immer mehrere Firmen, die er investiert, ne? Dann hast du lauter Firmen, die du irgendwie noch ein bisschen so beobachten musst. Und es ist ja auch so, dass am Ende brauchst du diesen einen Hit, ne? Weil irgendwie 70% der Investments gehen kaputt oder sind halt nur ganz, ganz kleine Erfolge, wo die nichts bringen. Du brauchst halt schon so ein mindestens 5x, jeden Fonds brauchst du, 3 bis 5x. Also wenn 3x, dann brauchst du sogar schon 2-3, damit sich das überhaupt lohnt, ne? Weil du brauchst schon diesen einen Hit. Das ist ja ein Hit-driven Business. Du brauchst so einen richtigen Mega-Hit, um den ganzen Fonds zu refinanzieren, damit die, sagen wir mal, die Loser, die Verlierer, dann am Ende auch mitfinanziert sind. Und da hast du dann schon schlaflose Nächte, ne? Wenn, ich meine...
Ja, wenn der nicht kommt, ne?
Ja, wenn der nicht kommt oder vor allem jetzt... Also bei diesen wirtschaftlichen Zeichenzeiten ist schon in vielen Branchen nicht leicht. Es gibt ja nicht nur AI. Also
viele Startups, also wir haben ja auch deutlich weniger Startup-Gründungen in den letzten Jahren erlebt, als wir davor hatten. Könnte man jetzt auch sagen, ist auch ganz praktisch, weil die Auswahl wird halt geringer. Muss er sich mit weniger Sachen auseinandersetzen? Nein, es ist kein einfaches Umfeld, um jetzt Risikokapital zu vergeben.
Ja. Ist es nie. Ich glaube, es ist immer hart. Aber?
Ja.
Die sind sehr erfolgreich. Also BitCapital ist einer der erfolgreichsten VCs.
Ja, und dann haben wir noch Noah Leidinger.
Noah Leidinger?
Ne, die waren zusammen auf der Bühne, oder nicht?
Ach so, das ist der Podcast-Host von, also der hat ihn interviewt. Und der ist vom Aktien mit Schwer-Podcast. Von Podcast bei OMR ist er auch. Also, das war ein Interview.
Okay. Ja, verstanden. Und also dann können wir jetzt ja auf jeden Fall weiterziehen, sozusagen zum nächsten sehr erfolgreichen Menschen hier auch, und zwar Philipp Westermeier. Der ja letzten Endes OMR ja auch mitgegründet hat, der den Podcast ja im Schwerpunkt aufgebaut hat in dieser riesigen Größe, die ja vorhanden ist. Und er stand auch auf der Bühne, ich konnte es nicht ganz zu Ende lesen, mit Roland, weißt du, wie er weitergeht?
Genau, mit Roland Eisenbrand. Das ist ich glaube, jetzt das dritte Jahr in Folge, ist das sein Partner in Crime für die State of the German Internet. Da hat Philipp damals alleine angefangen. Ich glaube, wie lange gibt es dieses Format schon? Bestimmt schon knapp 10 Jahre, dieses State of the German Internet, immer am Anfang des zweiten Tags. Und irgendwann wurde es halt zu viel, ne? Weil OMR hat ja mittlerweile sehr, sehr viel. Die sprechen ja immer vom OMR-Kosmos. Die stellen sich so ihr eigenes Universum vor, ne? Und dann so eine 50-Minuten-Präsentation schafft der Philipp nicht mehr alleine. Und der sagt auch, ey, alles hängt an mir, ne? Also OMR ist sehr von meiner Personal Brand abhängig. Und was ist, wenn ich irgendwann nicht mehr so bin? Deswegen, er versucht halt auch so andere Leute so ein bisschen mit nach vorne zu stellen. Macht ja auch total Sinn, dass das nicht alles so abhängig von ihnen ist. Deswegen teilen die sich das
beide. Ich schätze ihn aber auch als Typ sein. Also ich würde jetzt sagen, das ist nicht nur einfach eiskalte Kalkül, dass er das macht und so harter Business-Move, sondern ich schätze ihn auch einfach als Typen so ein, dass er auch einfach gerne jemand ist, der teilt und der andere,
also
der interessiert sich sehr für andere Menschen und der ist so total offen für deren Stories. Deswegen funktioniert sein Podcast auch so unfassbar gut, weil er halt ein super guter Interviewpartner ist. Und
er hat dieses perfekte Mittelmaß.
mach.
Er hat dieses perfekte Mittelmaß zwischen interessiert sein, aber trotzdem nicht wertend. Ja, weil er weiß schon, dass seine Rolle ist, nicht, dass er gerade seine Agenda durchbringt, nicht seine Meinungen in einem OMR-Podcast, sondern dass er Interesse zeigen muss, Fragen stellen muss, und aber der Gast muss erzählen, ne? Und er macht aber auch mal kritische Rückfragen, ne? Er hat halt so die perfekte Balance, die man sich in vielen Podcasts halt die so fehlt, ne? Entweder ist es zu oberflächlich oder die Leute verfolgen zu sehr eine Agenda. Also er macht das schon sehr gut und er ist mit Sicherheit einer der wichtigsten Personen bei uns hier im digitalen Space. Also würde ich schon sagen, er hat da mit OMR sehr, sehr viel erreicht. Nicht umsonst sind jedes Jahr gerade 70.000 Leute hier in Hamburg. Ja. Um diese Zeit.
Ja, klar. Und ja, nicht umsonst hat er auch so spannende Gäste, die zu ihm kommen und letzten Endes ein Stück weit von seiner oder von ihrer Lebensgeschichte erzählen. Das kommt ja auch vor allem daher, dass er auch sehr geschätzt wird für die Art, wie er den Podcast macht.
Ja. Was ihn auch immer wieder fertig macht, ist, dass das Phänomen, dass Wirtschaft in Deutschland einfach nicht so ein großes Thema ist. Also was er halt immer sagt, er sagt halt, wir sind der größte Podcast bei OMR Podcast, ja, mit dem OMR Podcast. Aber wenn er sich das jetzt im Vergleich ansieht, was so die Top-Podcasts in Deutschland sind, dann sieht er halt auf den ersten Rängen nur so Crime-Podcasts und so. Ja. Und er sagt, es ist doch verrückt, dass solche Fiction Crime Podcast oder vielleicht auch auf echten Fällen beruhen, ja, nee, aber
die
am
meisten
Ende
berufen auf echte Fällen, ja.
Scheißegal am Ende, ne? Es ist nichts wirklich Wichtiges jetzt, dass die einen viel größeren Anklang finden als sowas Wichtiges wie Wirtschaft, weil er sagt halt, ja, mit Wirtschaft kannst du am Ende die ganze Welt erklären und da ist ja auch viel Wahrheit dran. Und ihn macht es, also wenn er darüber redet, man merkt richtig, wie wahnsinnig ihn das macht, dass es so ist. Nicht, weil er sagt, ey, die sollen alle meinen Podcast noch mehr hören. Nicht aus dieser Denke raus, sondern einfach so, wir in Deutschland, wir sind viel zu zurückhaltend, was Wirtschaft angeht und viel zu wenig interessiert daran.
Ich finde, das spiegelt sich auch so ein bisschen einfach in der Mentalität der Deutschen wieder. Also mich wundert es nicht, dass wir uns lethargisch gerne auf die Couch setzen und den 7. Podcast in Folge uns irgendeine True Crime Folge geben. Aber das ist so ein bisschen wie Rubbish in, Rubbish out aus der IT. Und wenn ich mich mit sehr negativen Sachen beschäftige und auch damit, wie gefährlich und böse die Welt ist, wenn ich die Haustüre verlasse und ich mir das wirklich den ganzen Tag gebe, dann macht das unterbewusst auch was mit mir. Und umgekehrt würde das auch was mit dem Land machen, wenn man sich jetzt, ich sage jetzt einfach mal, seinen Podcast mehr anhören würde, weil er natürlich im Kern sich auch so ein bisschen mit Wirtschaft auseinandersetzt. Aber es geht ja nicht darum, also es ist ja kein langweiliger Podcast im Sinne von, das waren die Bilanzzahlen letztes Mal und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier 10-15% mehr machen oder so, sondern es geht ja darum, also um die Lebensgeschichte, wie sind Menschen erfolgreich geworden in dem, was sie tun? Und das ist ja eher eine ein persönliches Interview der Person letzten Endes, ja, also ja. Man hört ja eher Lebensgeschichten, wie Menschen in ihrem Bereich, und man kann in jedem Bereich erfolgreich sein und da geht es auch nicht so richtig darum, jetzt zu sagen, ich will der Nächste, der super erfolgreich ist, sein und jetzt irgendwelchen Business-Zielen hinterherrennen, sondern es geht darum, wie man mit dem, was man macht, glücklich wird und aber dann in dem Bereich quasi der Beste oder so wird. Und wenn wir uns mehr darauf fokussieren würden und mehr diese Podcast-Strukturen hätten oder hören würden, dann würde das natürlich auch zu einer anderen Mentalität gesamt im Land führen. Also man könnte, wenn man den Insight hat, könnte man den Take machen, ja okay, das erklärt, warum Deutschland so ein bisschen lethargisch gefangen ist in Selbstmitleid.
Es hat auch ein bisschen was mit Respekt zu tun, ne, weil er hat da Gäste wie so ein Reinhold Würth, ne? Würth, kennst du die Firma, oder?
Also würde ich jetzt hoffen. Würth, nee, habe ich noch nie gehört.
Nee, Würth kennst du, ne?
Das ist wie, als würdest du fragen, kennst du Lidl?
Das ist ein Mann, der ist mittlerweile über 90 Jahre alt, ne? Und es ist einfach unfassbar interessant, was er so zu erzählen hat aus seinem Leben. Wie er diese Firma aufgebaut hat, wie das damals noch so alles war. Auch solche Dinge, wie er gerade über diese Zeit denkt, die halt weltpolitisch gerade sehr, sehr verworren ist, ne? Weil er war auch sehr eng mit Putin und so, ne? Und ist einfach sehr interessant, von so einem wirklich wichtigen Menschen, der viel erreicht hat, solche Geschichten zu hören, nur es interessiert die Leute halt nicht. Es ist dann irgendwie interessanter wahrscheinlich, den True Crime Podcast zu hören oder das 20. Video, wie sich irgendjemand auf TikTok einen Burger reinpflanzt oder so. Ich finde das sehr traurig. Ich meine, natürlich, wir brauchen alle Entertainment. Es ist klar, wir können nicht alle 24 Stunden immer nur Sinnvolles machen. Du brauchst auch mal so ein bisschen zum Abschalten. Also ich schaue mir auch mal an, wie so ein Bernd Zehner einen Burger frisst, ne? Ist ja voll okay, ja? Aber man braucht ja so ein Gleichgewicht und man sollte sich schon finde ich, auch ein bisschen mehr dafür interessieren, für Wirtschaft, weil das was sehr, sehr Wichtiges ist. Es ist am Ende eine Grundlage. Wenn bei uns die Wirtschaft noch weiter down geht, wenn sich der Trend fortsetzt, wir immer weiter verlieren, dann wird das Leben von Millionen in Deutschland wird sich radikal verändern und verschlechtern. Die Wirtschaft ist am Ende die Grundlage. Und deswegen ist es einfach sehr traurig, dass da kein Interesse so wirklich da ist. Und es geht nicht darum zu sagen, die nur Digitalunternehmer oder alles. Der Schraubenhersteller, der Handwerker, die sind alle genauso wichtig. Es geht nicht darum, irgendwie zu sagen, du musst jetzt das neue Deep Tech Startup gründen, das neue AI Startup. Das ist gar nicht der Sinn der Sache.
Nee, ist ja auch richtig. Nein, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich kenne die Folgen ja auch. Ich habe mir nicht jede gegeben, aber einige kenne ich auch und ich bin da ganz auf deiner Seite. Wir driften aber ab aus der OMR in Hamburg ins OMR-Universum oder Kosmos, wie sie ja sagen.
OMR-Kosmos, genau.
Lass uns doch nochmal bei deren Vortrag bleiben. Worum ging's?
Ja, State of the German Internet ist mittlerweile immer in zwei Teile. Also einmal halt Philipp, der gerade erzählt, ja, so geht's gerade den Status des deutschen Internets, so läuft's gerade. Und dann gibt's einen zweiten Teil vom Roland Eisenbrand und er gibt dir mittlerweile quasi praktische Tipps. Was könntest du machen? Was sind gerade die Trends, Social Media und so, ja? Also Philipp fängt immer an und er zeigt jedes Mal immer einen Graph. Da vergleicht er damals immer GAFA, das waren Google, Amazon, Facebook und Apple gegen das deutsche GAFA. Ich weiß gar nicht mehr, welche Unternehmen das waren. Auf jeden Fall, Deutschland war immer sehr, sehr weit down, ne? Und USA wurde halt immer stärker und Deutschland immer schwächer. Und dieses Jahr hat er halt die Magnificent Seven genommen aus den USA, weil das mittlerweile auch so die 7 Unternehmen sind, die jeder halt nimmt, und die verglichen mit den Deutschen, und da hat er jetzt noch SAP inkludiert. Und das war auch so einer seiner Hauptpunkte. Ja, wir in Deutschland, wir sind natürlich weit weg, und auch generell Europa ist schon weit weg von den USA, aber SAP ist ein Beispiel, dass du es auch schaffen kannst. Und ehrlicherweise hat das vielleicht wirklich ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit, was SAP da geschaffen hat. Ich habe da auch eben nochmal nachgeguckt. Ich glaube, die sind Market Cap gerade so bei 350 Milliarden. Wir haben SAP hier ja immer so ein bisschen belächelt quasi, weil wir gesagt haben, ja, ein SAP ist jetzt nur noch so groß wie OpenAI. Stimmt auch. Also die könnten ein OpenAI jetzt nicht mehr kaufen oder finanzieren, so wie Microsoft das macht. Aber trotzdem ist es ja schon beachtlich, dass die so groß sind wie Salesforce. Salesforce ist in derselben Riege. Also SAP ein sehr, sehr positives Beispiel. Es gibt, glaube ich, auch so Statistiken, dass die 100 größten börsennotierten US-Unternehmen irgendwie 95% SAP einsetzen oder so. Wenn das so stimmt, wovon ich mal ausgehe, dann ist das schon sehr beeindruckend, was SAP da geschafft hatte, vor allem, weil es ja auch schon eine ältere Firma ist. Und die haben wohl diesen Sprung jetzt in die Cloud, in Cloud-Software auch sehr, sehr gut geschafft. Von daher wirklich beeindruckende Firma aus Deutschland dann, SAP, ein positives Beispiel, eines der wenigen positiven Beispiele an dieser Stelle, ja. Und ja, abseits von SAP sieht's dann halt schon ein bisschen düster aus. Da haben wir leider nicht so viele. Ehrlicherweise eigentlich fast gar nichts, was wirklich global relevant ist.
Ja, okay, verstehe. Also er hat jetzt nicht so eine rosige Zukunft gemalt, wie das klingt, aber das ist eher wiederum eher ein bisschen untypisch, oder nicht? Eigentlich hätte ich ihn jetzt eher so mit einem Vortrag gerechnet, der positiv abschließt und ein positives Mindset oder zumindest positive Stimmung mitgibt.
Na, das ist ja, er ist ja auch ein Realist. Er weiß ja, dass es ein bisschen schwer bei uns ist, ne? Das ist ja das, was ihn auch aufregt. Was er auch gesagt hat, wenn du jetzt ein braunes Pferd hast, ja? Und du hast einmal ein braunes Pferd in den USA und einmal ein braunes Pferd in Europa oder in Deutschland, ne? Und dann gibst du diesem Pferd eine Summe an Funding, ne? Dieselbe Summe in Europa, dieselbe Summe in den USA. Dann ist die Chance, dass das ein Unicorn wird, ein Einhorn wird. Ein Einhorn heißt 1 Milliarde Unternehmensbewertung. In Europa und in den USA 1:1 gleich hoch. Also er sagt, er hat jetzt nicht genau die Zahlen genannt, aber er hat gesagt, sehr genau auf den Prozentsatz ist das dieselbe Wahrscheinlichkeit. Was wir daraus lernen können, ist vielleicht ein bisschen vereinfacht berechnet, weil Unicorn ist nicht gleich Unicorn, weil schon ein Unterschied, ob du jetzt Amazon bist oder ob du ein Unicorn mit 1 Milliarde Bewertung bist, ist natürlich schon ein Unterschied, ja. Ein Flaschenpost wird, glaube ich, für 1 Milliarde verkauft oder so.
Hat er denn, hat er über Europa gesprochen oder über Deutschland?
Ich glaube, da ging es jetzt um Europa. Okay. Er hat es vermischt. Er hatte manchmal Europa, manchmal Deutschland. Ich glaube, in diesem Fall war es Europa. Aber ja, also es ist bei beiden die gleiche Wahrscheinlichkeit, dass ein Unicorn bei rauskommt. Und da könnte man dann argumentieren, vielleicht haben wir in Deutschland oder in Europa nicht die schlechteren Bedingungen, wie wir immer denken, was Politik angeht oder Startvoraussetzungen oder so. Oder vielleicht hat das einfach nicht so einen großen Impact, sondern das Einzige, was fehlt, ist am Ende Unternehmen und vor allem Capital.
Ich würde es vielleicht ein bisschen anders sagen. Also ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall einen Standortnachteil. Das fängt doch schon bei der Gründung an. Also gründe doch mal in Deutschland jetzt ein KI-Unternehmen oder mach das halt in den Staaten.
Ja, so. Also 100% sehe ich genauso.
So, und ich glaube, was vielleicht ein wirklich großer Unterschied ist, also Freunde von uns sind gerade in den Staaten beruflich. Und wenn die dann mal hier sind, dann berichten die ja auch. Und es ist ja auch super spannend zu hören, so was passiert denn da und wie arbeiten die Amerikaner und so weiter und so fort. Und was wir im Vergleich zu den Amerikanern deutlich mehr haben oder viel besser haben, ist eine Produktivität pro Mitarbeiter. Und die ist ja in Deutschland, finde ich, schon gar nicht so super berauschend, aber sie ist halt deutlich besser als das, was in Amerika passiert. Also da ist es nicht unüblich, dass man, weiß nicht, zu spät kommt und dann erstmal auf der Arbeit ist und dann machen alle erstmal im Großraumbüro Smalltalk und du fängst irgendwie mit deiner Tätigkeit an, die Mails durchzuhackern oder was auch immer, erst irgendwie 3-4 Stunden, nachdem du angefangen hast zu arbeiten. Also die Produktivitätsrate in den Staaten ist halt einfach super schlecht. Und vielleicht haben die deutlich besseren Standortbedingungen, wissen das aber gar nicht so richtig zu schätzen und ich sage jetzt mal böse chillen so ein bisschen auf dem Wohlstand, den sie noch haben. Und wir haben im Gegenzug im Regelfall ja eine deutlich bessere Produktivität pro Kopf und haben dafür dann schlechtere Standortbedingungen und das wiegt sich vielleicht gegenseitig so ein bisschen auf. Das wäre jetzt ein Take, den ich machen würde. Ich weiß natürlich alles nicht, ob das stimmt so, aber ich könnte mir vorstellen, dass es daran vielleicht so ein bisschen liegt. Und dann könnte man schon fast den Take aufmachen, zu sagen, du nimmst halt Leute aus Deutschland, die eine gute Produktivität haben, aber ein Unternehmen in den Staaten mit wenig Regulierung. Wahrscheinlich ist das der beste Take. Oder halt wenig Regulierung in Europa. Das wäre natürlich noch besser, ne? Aber das wäre jetzt so ein bisschen der Take, den ich jetzt machen würde, weil ich bin fest davon überzeugt, du hast zumindest in Deutschland, ich kann jetzt nicht für Europa sprechen, aber du hast in Deutschland und in meiner Welt auch in Europa, je nachdem welches Unternehmen du aufmachst, hast du Standortbedingungen, die schlechter sind.
Auf jeden Fall jetzt unter AI und auch, ich glaube, in sehr, sehr vielen anderen. Ich glaube, was auch ein Faktor ist, viele dieser europäischen Unicorns sind eher auf Europa beschränkt. Und dann kann man halt auch einen Take machen, dass es die hier leichter haben, weil weniger Konkurrenz da ist, dass sich das dadurch so ein bisschen ausgleicht.
Zugeschüttet mit, wie heißt es denn hier? Nicht Spendengelder, sondern Fördergeldern, weil die verteilen wir ja gerne, auch in Deutschland so. Und vielleicht ist das ein Vorteil, weil ich glaube, das kriegst du in den Staaten weniger. Ich glaube nicht, dass du da Fördergelder vom Staat großartig hinterhergeworfen bekommst. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass du das in Deutschland oder Europa hinterhergeworfen bekommst. Aber du kannst dich hier auf jeden Fall einfacher mal auf alles Mögliche bewerben und hast vielleicht eher die Chancen, große Kapitalströme zu kriegen, ohne dass du jemanden mit Risikokapital hast, der dann dir vorschreibt, wie du dein Unternehmen zu führen hast. Ne? Und vielleicht ist das auch auf eine gewisse Art dann der Vorteil im Vergleich zu den Staaten, aber mir fällt da ehrlicherweise nicht so viel mehr ein.
Ich glaube, wir können das einfach nicht differenziert betrachten, weil wir die Zahlen nicht kennen. Vielleicht wäre UMR so nett, um die nochmal veröffentlichen im Detail. Weil die Aussage ist halt ein bisschen schwammig. Weil, wie gesagt, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt eine Milliarde Unicorn baue oder ob ich ein 1000 Milliarden Unicorn baue à la Amazon. Weißt du, also ist schon ein Riesenunterschied. Aber trotzdem, das macht Mut. Ihr könnt auch in Deutschland gründen, solange ihr kein AI-Unternehmen seid. Dann bitte nicht. Ist leider
ja.
So.
Ja, und beim Gründen schön aufpassen, dann kommt nämlich sofort die BG und dann müsst ihr im Zweifel erstmal zahlen. Wenn ihr erstmal angefangen habt, um zu gucken, ob es überhaupt funktioniert, zahlt ihr danach Strafe, weil ihr hättet es erst anmelden müssen. Also muss man schon ein bisschen vorsichtig sein.
Ja, das haben wir ja auf Ex gesehen. Ne? Aber ich sag dir, da kommt keine Strafe. Also vielleicht nee, 50 Euro. Diese Strafen, die sind immer nur Drohungen.
Ja.
Meine Erfahrung.
Ich habe auch ein bisschen zugespitzt, gebe ich ja gerne Fall. Zu.
Ja.
Jetzt wird es nochmal spannend, weil jetzt haben wir Benedict Evans mit AI Eats the World. Und
genau.
Der Titel ist ja auf jeden Fall schon mal zweideutig. Der ist auf jeden Fall attraktiv gewählt, weil man könnte jetzt entweder sagen, es geht halt um Essen, aber das kann ich mir nicht vorstellen, sondern ich glaube, es geht eher darum, wie AI quasi die Weltherrschaft, also jetzt nicht negativ gemeint die Weltherrschaft, sondern wie AI in der Welt sozusagen sich überall platziert. Würde ich in den Titel hineininterpretieren, aber du kannst mir mehr erzählen, weil du warst vor Ort.
Ja, also sein Take war halt, dass McDonald's gerade einen Roboter baut. Und dieser Roboter wird halt alle Burger King Filialen dieser Welt fressen. Nee, also der Name ist da ein bisschen irreführend wieder. Also mein Take ist die Namen, die werden irgendwie ein paar Monate vorher werden die so eingereicht und dann nimmt man halt irgendwas, was vielleicht so ein bisschen Aufsehen erregt. Und am Ende passt das nicht wirklich. Also, was er argumentiert hat, ist am Ende auch ein Tech-Analyst aus, ich meine, den USA, würde mich wundern, wenn nicht, ja, USA. Und er hat halt argumentiert, dass AI eine Plattform ist. Ist ja was, was man immer wieder hört. Und dass es eigentlich nichts Besonderes ist. Nicht, also er hat das jetzt nicht so gesagt, aber das war so der Vibe. Es ist nicht die große Revolution, die große Tech-Revolution, die jetzt kommt, die große AI-Revolution. Es ist halt nicht viel anders wie damals das Aufkommen von Social Media oder Google Search oder so. Es ist einfach nur eine weitere Tech-Plattform, die jetzt halt ihren Hype hat und die auch wieder runterkommt. Und ja, das ist eine sinnvolle Technologie, aber diese große Revolution, die uns verkauft wird, das ist ein Marketing-Stunt. Das war so ein bisschen sein Tenor.
Ich muss sagen, ich kann ihn da ein bisschen verstehen. Also ich bin jetzt ein bisschen aktiver auf LinkedIn ja auch unterwegs und versuche gerade so ein bisschen auch mehr zu vernetzen und dadurch stolpert man ja über den einen oder anderen, der sich dafür KI stark macht. Und ich habe das Gefühl, es wird häufig KI als Deckmantel vorgeschoben, um irgendwas zu verkaufen, was am Ende des Tages ehrlicherweise keine gute oder maßgeschneiderte Lösung ist, sondern man wirbt halt schnell damit, wir können jetzt deine Prozesse automatisieren und dann wirst du so viel mehr Zeit haben oder mehr Geld oder kannst jemanden rausschmeißen oder was auch immer. Und wenn man sich dann mal aber so die Beiträge durchguckt, dann kriegt man leider so ein bisschen das Gefühl, dass es, wie formuliere ich das diplomatisch, kein gut investiertes Geld, weil ich den Eindruck dann schon habe, dass da wirklich keine richtig guten Endkundenlösungen oder so angeboten werden. Ich weiß es jetzt natürlich nicht, weil ich nicht mit jedem im Gespräch war, aber das wirkt halt eher wie eine API irgendwo platziert zu einem klassischen LLM und dann war es das auch schon.
Ja, sehe ich genauso.
Aber und das ist natürlich dann ein Hype, der verschwinden wird. Ne? Also AI an sich wird bleiben, da macht man sich überhaupt gar nichts vor. Und jeder, der sich damit auseinandersetzt, der weiß es auch. Und das wird auch eine richtige Revolution auslösen. Also verstehe mich da nicht falsch. Aber ich glaube, wir haben viele Blender, die dafür sorgen, dass der Gedanke, des der Hype wird brechen, irgendwann auftauchen wird.
Also dieses Coaches und Agenturen und so, ne? Das sind ich habe ja auch ein Dienstleistungsgeschäft, ne? Aber ich mache das halt ein bisschen anders. Aber so diese LinkedIn-Coaches, Agenturen, TikTok-Leute, die da ihre Dienstleistungen verkaufen wollen, die sind halt eh Krebs. Also, die springen ja auf jeden Trend drauf. Jetzt ist es AI. Vor 12 Monaten waren sie noch TikTok-UGC-Experten. Und jetzt machen sie für 2 Jahre AI. Also
ja,
das, was gerade in den Medien ist, weißt du?
Ja.
Und Klar, also das ist Bullshit. Und es in muss Klammern, jetzt nicht...
Ich würde jetzt tatsächlich nicht alle über einen Kamm scheren. Also auch nein, nicht alle Schulungen werden Fall. Schlecht sein. Ne? Aber,
auf keinen Fall.
Aber du hast, ja, ich weiß aber, was du meinst, so gerade diese ganz klassischen Agenturen, die ihr Themengebiet sehr schnell wechseln. Und gerade wenn man sich jetzt mit IR auseinandersetzt, das Themengebiet kannst du nicht schnell wechseln und schnell irgendwie platzieren und jetzt hier machst du was Neues, sondern da brauchst du halt...
Kannst den Leuten dann... kannst du den Leuten dann... ChatGPT Enterprise Account aufsetzen.
Ja, aber das ist ja nicht, das meine ich ja, genau das ist doch das Problem, weil das ist doch keine Endkundenlösung so. Das ist doch einfach nur ein Vermittler zwischen OpenAI und, keine Ahnung, SAP so. Aber das ist doch keine, wirkliche Automatisierung eines
Prozesses. Es geht da nicht um den Kunden, es geht darum, die Provision einzustreichen, Alex. Ja. Du solltest das am besten wissen.
Punkt.
Nein, ja, also, nein, guck mal. Er meinte das halt. Ja, genau. Er meinte das halt so aus der Perspektive von, die Tech-Konzerne machen das gerade. Also Google, OpenAI und Co., die pushen das gerade halt so ein bisschen hoch, dass es die große Revolution ist. Aber am Ende ist das halt eine neue Plattform, die sich gerade entwickelt und ähnlich eher so zu sehen, wie das Aufkommen von Google Search oder Facebook und so weiter. Er meint halt auch, es ist nicht abzusehen, wer gerade der Gewinner ist und ob das überhaupt alles so langfristig sein wird. Ist eine Blickweise, die du, glaube ich, aus rein datengetrieben, faktenbasiert wahrscheinlich so sehen kannst, weil es historisch Parallelen dazu gibt. Aber ich glaube, wenn du dich ein bisschen tiefer mit der Technologie und den Potenzialen auseinandersetzt und die Durchbrüche gerade verfolgst, dann könntest du, glaube ich, recht schnell zu der Annahme kommen, dass wir gerade schon was anderes vor uns haben, dadurch, dass diese Systeme auch recht schnell bald selbst lernen werden und wir durch Systeme wie Robotics, wo wir gleich als nächstes zukommen, nochmal ganz andere Potenziale haben. Aber man kann sagen, es ist eine legitime Sichtweise. War jetzt auch schon, das verkneife ich mir jetzt. Aber kann man so sehen, wenn man das historisch betrachtet.
Ja, also definitiv, ich verstehe den Take. Ich verstehe den Take und Punkt. Und bin gespannt.
Also für mich ist einfach AI, also es ist halt, dieser Begriff AI ist halt auch, ist halt mittlerweile der Oberbegriff und es ist halt auch ein bisschen unpräzise, weil mittlerweile so viel dazu zählt, ne? Also sagen wir mal LLMs. Und ich finde auch, LLMs sind auch etwas, was am Ende in Robotern sein kann. Oder muss auch nicht LLMs sein, es kann auch andere Generative AI. Sagen wir einfach, AI hat am Ende, glaube ich, das Potenzial, groundbreaking zu sein wie das Internet. Ich sage, es ist nicht das neue Google, es ist nicht das neue Facebook, sondern es ist das neue Internet. Es ist eine komplett eigene Technologieplattform. So würde ich das betrachten. Ja. Aber wer am Ende recht hat, das werden wir sehen.
Ich bin auf deiner Seite.
Ja.
Ja, so. Es macht ja nur Sinn. Aber also AI ist halt wie das Internet eine Struktur, auf die jeder zugreifen kann. Wir haben haufenweise Open Source und jeder kann sein eigenes Unternehmen strukturieren sozusagen. Deswegen kann es aus meiner Perspektive halt nicht das nächste Unternehmen sein. Also es wird nicht nur OpenAI am Ende bestehen, sondern viele, ich glaube auch, dass viele Firmen vor allem hingehen und irgendwann perspektivisch lokal gehostete AI, also Open Source AI, mit eigenen Datensätzen trainiert und
bist wieder da.
Ne? Wie? Ich bin wieder da.
Okay, du warst weg irgendwie. Aber bist wieder da.
Ich hoffe nur, dass du weg warst. Ich kann meinen Take jetzt nicht auch nochmal machen. Der kam gerade so einfach raus. Da würde ich sagen,
ich glaube, bei dir wurde der lokal aufgenommen.
Ist egal, wir lassen das einfach so stehen. Und der nächste Take wäre ja jetzt an dieser Stelle Philipp Klöckner mit Beyond the AI Hype, wo wir schon bei dem Punkt sind.
Genau, Pip aus dem Doppelgänger-Podcast, wie jedes Jahr mit seiner großen Keynote zu AI. Und Nein, überhaupt nichts Negatives. Seine Keynote war eigentlich nur dieser Podcast, in 40 Minuten vorgetragen, alle Folgen so. Weil es ist halt, er hat genau dieselben News wie wir und hat die halt zusammengetragen. Wirklich gute Keynote, gut vorgetragen. Er hatte mal wieder zu wenig Zeit, also am Ende wurde ihm dann gesagt, Pip, jetzt sprech mal ein bisschen schneller. Und dann so jede zweite Folie hat er ja gesagt, ah nee, das jetzt doch nicht, weil er einfach keine Zeit hatte, war so ein bisschen witzig und auf einmal hat er so Triple Time gesprochen.
Oh Gott, ich kann es mir richtig vorstellen.
Weil er mal wieder viel zu viel vorbereitet hatte. Und sein Kernthema war einfach das aktuelle Geschehen. Also er hatte da jetzt keine riesen neue These, sondern er hat halt gesagt, das entwickelt sich gerade alles weiter. China hat er natürlich hatte thematisiert. Er hat damit eingeleitet, dass DeepSeek ja für 6 Millionen Euro da das Model veröffentlicht hat. Und da habe ich schon gedacht, so, hoffentlich lässt du das jetzt nicht so stehen, weil man weiß ja eigentlich mittlerweile ganz gut, dass das Äpfel mit Bieren verglichen ist. Er ist danach aber auch noch drauf eingegangen, dass die wahrscheinlich doch mehr Chips hatten. Da hätte man vielleicht ein bisschen besser noch ausarbeiten können, weil er hat das direkt gegenübergestellt, gegenüber den Milliarden, so wie das die Presse auch gemacht hat. Die Presse hat auch gesagt, 6 Millionen Euro hat DeepSeek nur bezahlt für das Training und die US-Unternehmen haben aber Milliarden für KI bezahlt. Ja, da wurden aber Äpfel mit Bieren verglichen. Weil ja, diese 6 Millionen, die waren wirklich nur das Compute für das Training, aber da wurde nicht mit einberechnet, was diese Chips kosten, weil die ja auch schweineteuer sind, ja.
Und was wiederum bei den anderen aber mit reingerechnet wird. Also das
ganz,
ist halt so.
Ganz genau. Ja. Und da ist ja auch noch Grundlagenforschung und so, das wurde bei DeepSeek alles nicht mit reinberechnet. Also war Äpfel mit Bieren verglichen. Er hat es aber dann so ein bisschen noch relativiert. Für mich, ich habe es natürlich verstanden, aber ich glaube, so 80% in dem Saal, die glauben jetzt 6 Millionen Euro hat das Training von DeepSeek. Die haben das aber wahrscheinlich auch vorher schon geglaubt, weil sie irgendwie im Internet das auch gelesen haben. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen präziser sein können, aber ich verstehe das auch. Man musste am Ende alles in diese 40 Minuten pressen. Von daher alles gut. Und sonst hat er halt gesagt...
Ah, das sehe ich anders, Fabian, wirklich. Ne? Ich will mich da jetzt nicht so drüber...
Ja. Alex ist richtig abgefuckt.
Ja, aber ihr müsst wissen... Halt deshalb, nein. Ganz kurz. Mich nervt das halt, also das heißt nervt, ich finde es halt schade, sagen wir es mal so, diplomatisch formuliert, finde ich das sehr schade, weil er natürlich ein Stimmgewicht ist und die Leute hören ihm zu und er hat eine unheimlich große Reichweite und mit dieser Reichweite geht aber auch, finde ich, so ein bisschen Verantwortung einher. Und wir reden halt hier nicht von so einem kleinen Fauxpas, sondern wir reden hier halt einfach von einer falschen Tatsache, die halt durch die Medien gepeitscht wird, als wäre es, weiß ich nicht, keine Ahnung, mir fällt gerade kein Beispiel ein, aber es ist halt einfach eine Sache, die ja nachgewiesen nicht so sein kann oder stimmt. So. Und da kann man halt, finde ich, einfach nicht jedes Mal das Fass aufmachen, weil er sich doch auch lange darauf vorbereitet hat und dann lässt man den Part mit DeepSeek einfach entweder raus oder stellt es halt richtig dar. Aber man kann halt nicht den eklatanten Fehler machen und es dann halt so aussehen lassen, als wenn DeepSeek das ultra krasse Model wäre oder die ultra krasse Firma, die ultra krassesten Sachen machen.
Darum ging es ja nicht. Es ging ja nicht um die Qualität.
Ja, das ist der Eindruck, der ja bleibt.
Es ging nur um die Kosten. Aber ja,
aber das ist ja der Eindruck, der bleibt. Das ist, weißt du, wie wenn man sagt, keine Ahnung, BYD baut zu einem Hundertstel die gleichen Autos wie Tesla. So, dass aber dann vielleicht die 99 anderen Punkte sozusagen vom Vater Staat, hätte ich jetzt schon gesagt, hier vom chinesischen Drachen dazugepumpt wurden über Steuergelder. Wenn man das dann halt hinten rauslässt, dann kannst du natürlich auch sagen, dass die Autos halt viel günstiger sind.
Ist also, richtig.
Das regt mich dabei halt so auf.
Vor allem, weil ich ja auch weiß, dass Pip es besser weiß, weil ich höre ja auch den Doppelgänger-Podcast und da haben die auch breit getreten, dass da über Singapur geschmuggelt wurde. Wie gesagt, er hat es hinterher doch noch kurz erwähnt, aber er hat das dann nicht nochmal in Relation mit den Kosten gesetzt. Er hat da halt quasi nur diese Headline vorgelesen, nur 6 Millionen gegen ein paar Milliarden. Muss man sagen, einen Fehler sehe ich genauso und wahrscheinlich die Leute haben es jetzt falsch abgespeichert. Genauso wie es in den Medien auch falsch berichtet wurde, da müsste man nochmal ein bisschen differenzierter sein. Abgesehen von diesem Punkt, aber eigentlich fast alles sehr, sehr, sehr gut gewesen. was er auch gesagt hat, ist halt, dass Google OpenAI überholt hat. Er hat da jetzt die LM Arena, glaube ich, als Beispiel genommen. Bis vor ein paar Wochen hätte ich da noch widersprochen, aber man muss jetzt ganz klar sagen, Google ist wirklich vorne. Also ja. Google und dann OpenAI, das ist schon akkurat. Und er hat halt auch thematisiert, dass halt nicht wirklich ein Bottleneck so schnell in Sicht ist, sondern dass die Entwicklung erstmal so weitergeht. Da deutet ja aktuell auch viel drauf hin, wo man sagen könnte, ja, was Daten angeht, vielleicht schon, es ist jetzt ein bisschen mehr, geht's auf Technologie oder so, aber da ist er halt nicht wirklich ins Detail gegangen, von daher ist es schon, also die Aussage an sich ist schon richtig, also die Models, die entwickeln sich immer weiter. Und er hat halt auch, was er bei DeepSeek auch gesagt hat, ist halt, dass die von OpenAI und Meta, also mit Meta, das war mir jetzt nur, ich glaube nicht, dass die von Meta Antworten geklaut haben, sondern halt von OpenAI, dass sie von OpenAI halt Daten geklaut haben. Das habe ich auf dieser Messe öfter gehört und ist ja auch richtig. Aber was die Leute dann immer gesagt haben, also ich bin mir nicht sicher, ich glaube Pip hat das auch gesagt, weiß ich aber nicht zu 100%. Irgendein anderer hat das auf dieser Messe auch noch gesagt. Und die haben dann halt immer gesagt, ja, das hat man halt daran gemerkt, dass man das Model gefragt hat, welches Model es denn ist. Und dann wurde halt gesagt, es ist ChatGPT. Ja, Leute.
Jede AI Grock, denkt es.
Ja, nicht jede. Aber Grok hat, glaube ich, auch gesagt, es ist ChatGPT. Anthropic hat mir schon mal gesagt, es ist ChatGPT. WizardLM von Microsoft sagt, es ist ChatGPT. Das ist einfach ein Trainingsdaten-Bias, weil ChatGPT so overreported ist im Internet und damit auch in den Trainingsdaten. Deswegen denken viele LLMs, wenn da nicht in den Trainingsdaten eingegriffen wurde oder auch vielleicht in das System Prompt, je nachdem, was da verwendet wird oder wie verwendet wird, man kann das auf beide Arten machen, denken die Models, das ist ChatGPT, weil es halt so übertrieben präsent ist. Mag sich jetzt vielleicht ändern, weil Google halt, wie gesagt, aufholt. Und übrigens, noch einmal zum... mein Kopf vermischt sich alles. Irgendein Vortrag heute wurde... genau, das war State of the German Internet von Philipp Westermeier und Roland Eisenbrand. Da wurde halt auch gezeigt, dass Google halt mittlerweile 400 Millionen Nutzer hat, was AI angeht. Und nee, das stimmt gar nicht. Nein. Google hat 5 Milliarden Nutzer auf Google, also in der Google-Suche primär, ja. Also mittlerweile auch, dann kann man bestimmt so, wie viel Prozent der Google-Suchen sind jetzt über AI-Overview abgedeckt? Vielleicht so, ich würde sagen, so die Hälfte mindestens. Also könnte man vielleicht sagen, 2,5 Milliarden Nutzer, die AI-Overviews nutzen. AI im Sinne von Google. Und ChatGPT hat jetzt wohl 800 Millionen bis 1 Milliarde. Das kam ja in den TED-Talk raus bei Sam Altman. Also schon massive Zahlen. Also das sind die beiden Big Player.
Ja, und da könnte man vielleicht auch generell noch kurz zu sagen, dass das ja auch so ein Keypoint sozusagen von der OMR war, zumindest was du zwischendurch mal geschrieben hattest, dass SEO tot ist. Also
das hat niemand so wirklich gesagt.
Nee, aber die Daten haben so ein bisschen gespiegelt.
Ja, ja. Also es hat niemand gesagt. Keiner
aus Respekt gesagt, weil Google da war.
Ja, und ich glaube, weil du sehr viele SEO-Consultants auch da drunter hattest. Pip ja auch ursprünglich einen SEO-Mann gewesen. Und ja, SEO ist sehr stark am Abfallen. Also man sieht das überall, dass der Traffic runtergeht aus Google-Suchergebnissen, jetzt vor allem durch AI-Overviews auch. Und ich glaube, das wird nicht besser, sondern eher schlimmer. Was immer wieder zum Thema gemacht wurde, ist dann AIO, wird das genannt, SEO für AIs.
Ja.
Da gibt es mittlerweile auch Tools und auch total sinnvoll, dass man sich darauf jetzt einstellt. Man muss aber auch sagen, von ChatGPT, ich glaube, Roland Eisenbrand hatte die Grafik drin, 0,3% des Website-Traffics kommt erst über ChatGPT. Mag jetzt ein bisschen mehr werden, weil ja auch solche Erweiterungen wie Shopping jetzt kommen. Aber ich glaube, das, worauf du Main einfach optimieren musst, dann ist die Google AI. Also diese AI-Overviews. Aber ich, also ganz ehrlich, ich sehe da ein bisschen schwarz. Weil das ist für mich auch Bullshit. Weil, weil diese Zahlen, diese Klicks, die runtergehen, ne, in Bezug auf SEO, die sind ja trotz den AI-Overviews, und den AI-Overviews sind ja immer Quellen drin. Also es ist ja weiterhin so, dass da Webseiten verlinkt sind. Ja?
Und ja, trotzdem gehen die Zahlen nicht mehr angeklickt.
Ja, genau, trotzdem gehen die Zahlen ja runter. Dann macht es ja eigentlich auch nicht Sinn, darauf zu optimieren. Du solltest
Naja,
macht nicht wirklich Sinn, weil die Leute da nicht draufklicken. Also so Blogposts und so sind tot. Aber was natürlich Sinn macht, meiner Meinung nach, ist, wenn du jetzt Produkte verkaufst, dass du da dann bist. Oder dass du auch dafür sorgst, dass du als Brand stark bist. Dass, wenn jemand fragt, was ist der beste deutsche AI-Podcast, dass dann da genannt wird KI-Kanepe. Ja, solche Sachen. Logisch. Ja, das macht 100% Sinn. Aber jetzt wirklich Website-Traffic auf Blogposts, schwer. Und der Roland Eisenbrand hat da auch einmal aufgezeigt, was so die Seiten sind, die ChatGPT-Search vertraut, was Produkte angeht. Und Nummer 1 war da von FAZ, von der FAZ, war da irgendwie so der Kaufempfehlungs-irgendwas, Kaufberater von der FAZ.
Also sowas wie... so ein Testbericht sozusagen.
Ja, so kennt keiner. Keiner kannte es, aber in diesem Test von Roland Eisenbrand war das einfach die 1-Autorität. Und ich habe mir diese Website auch mal angeguckt, ne? Und was ist diese Website? Diese Website, da steht halt, wir sind FAZ, also da waren halt Testberichte, aber da überall stand halt, wir sind FAZ, wir sind seriös, wir sind eine Instanz, dann die Domain hat wahrscheinlich sehr gute Ranking-Werte, und so wird die AI quasi irregeführt dazu, dass das die unglaubliche Quelle für Testberichte ist. Ja, das heißt,
also man schreibt auf seiner Webseite ganz oft, dass man ein cooler Typ ist.
Ja, quasi ist es so. Also quasi ist es so, wenn du jetzt sagst, ich möchte dafür sorgen, ganz so einfach ist es wahrscheinlich nicht, weil wenn du das jetzt auf deiner Brand-Webseite schreibst, dann hat das wahrscheinlich nicht so einen Effekt, wie wenn das auf FAZ ist. Also du musst halt gucken, dass du in diese Medien am Ende reinkommst, dass du vielleicht PR machst, dass du in Trust-Medien kommst. Reddit war auch hatte auch einen großen Trust-Faktor. YouTube war auf Platz 2 oder 3, dass du halt guckst, dass du auf Seiten kommst, die dir Trust geben, damit das LLM am Ende dir vertraut. Ehrlicherweise, das ist alles so schnell, gerade in der Entwicklung, und so große Traffic-Zahlen kriegst du darüber aktuell noch nicht. Ich würde vielleicht, also es kann natürlich sein, dass du jetzt alles da reinwerfen sollst, weil am Ende ändern die nie mehr den Algorithmus und du hast einen First-Mover-Advantage. Ich bezweifle das aber ganz stark.
Ja, das bezweifle ich auch.
Wird sich noch sehr stark wandeln. Und ich würde jetzt meine Ressourcen nicht voll darauf setzen. Ich würde ehrlicherweise meine Ressourcen aber auch nicht mehr voll auf SEO setzen. Ich würde, also was Roland auch gesagt hat, ist, dass Außenwerbung vielleicht wieder ein Thema wird. Weil die Leute halt, weil die Leute vielleicht auch so ein bisschen Overload kriegen, Brainrot, von zu viel Content im Internet, und dass man vielleicht draußen wieder mehr Sichtbarkeit bekommt. Ehrlicherweise ein Trend, den ich schon vor, 2018 war das, vor 7 Jahren erwartet habe. Da habe ich mit einem Kumpel mal drüber nachgedacht, ein Startup in dem Bereich zu gründen, weil ich auch gesagt habe, ey, im Internet, du bist nur noch mit Werbung vollgekleistert, und auch jeder Social-Media-Post ist eine versteckte Werbung. Ich kriege irgendwie 20 Mal am Tag Holly zu sehen oder so ein Scheiß. Oder AG1 oder was weiß ich. Allein schon, wenn ich Lex Friedman Podcast höre auf einer Podcast-Plattform, muss ich mir erstmal eine halbe Stunde Werbung anhören. Und vielleicht ist dann die Werbung, die man draußen sieht, dass die dann mehr wirkt als dieser Wirrwarr, den man im Internet hat. Und er sagt halt, das könnte ein Sinn sein.
Ja, mittlerweile auch raus, ne? Also ich meine, man hat ja manchmal schon so eine Scheuklappe auf, und wenn man jetzt so eine Website besucht, die links und rechts und oben und unten und zwischen den Sachen mit Werbung vollgekleistert ist, die nehme ich meistens schon gar nicht mehr wahr.
Und er hat das halt in dem Sinne gesagt, nicht von klassischer Außenwerbung jetzt bei Ströer oder so, oder bei 1-2-3 Plakaten, wenn es die noch gibt oder whatever, sondern so branded Werbung. Keine Ahnung, er hat das jetzt an einem Beispiel von Laufclubs
Gönnergy, die sind doch hier mit den Autos durch Hamburg gefahren.
Ja, das war auch smart, hab ich heute gesehen.
Genau,
ja.
Und das wäre doch die genau da das, Personal was er wahrscheinlich meint. Ne?
Na, er meinte halt jetzt so Sponsorships mehr, so von Laufclubs ja. Und so, aber auch sowas. Es gehört für mich alles so in denselben Bereich. Und Alex ist auch so Reminder für uns, ne? So ein bisschen, das ist auch das, was ich auch sehr von der OMR jetzt mitgenommen hatte und was ich mir eigentlich immer schon so gedacht habe. Wenn du jetzt Werbung machst, du musst aus der Masse rausstechen, weil die machen mittlerweile, machen die alle so richtig glatt gebügelte Werbung, alles so voll optimiert. Das hat der Johannes Klich von Snox, hat das letztens auch in irgendeinem Video gesagt, ne? Die Werbung ist alle tot optimiert und die sieht aber alle nur noch gleich aus, weil die alle auf die Algorithmen optimiert ist. Und um wirklich so ein bisschen Impact zu haben, müsste man eigentlich jetzt genau das Gegenteil machen und man müsste halt auffallen. Und ich glaube, das ist auch was wir für unser Projekt ein bisschen im Hinterkopf bereit haben sollten, dass wir vielleicht so ein bisschen, was Werbung angeht, aus der Masse rausstechen. Das war so ein Quick Learn nochmal, so eine Bestätigung für meine Denkweise da. Dann, wo waren wir eigentlich? Wir waren bei Pip. Bei Pip waren wir. Genau.
Genau. Ich dachte eigentlich, dass wir Pip abgeschlossen haben, aber vielleicht kommt jetzt noch was, weil sonst wäre ich jetzt gesagt, sind wir jetzt bei David Rager.
Pips Keynote wurde am Ende so ein bisschen geframed, als ob sie sehr negativ gewesen wäre. Ich habe das gar nicht so gesehen. Also ich fand, die war eigentlich recht positiv. Er hatte so einen kleinen Negativen drin, dass halt, hatte er das mit drin, dass was jetzt gerade auf LinkedIn rumgeht, wo jeder gerade einen LinkedIn-Post drüber macht.
Du hast mich das, auch, glaube ich, hart ignoriert, glaube ich. Ne?
Was? Warum?
Nee, alles gut.
Ach so, wegen weiter. David Rager. Da kommen wir gleich zu. Sorry. Nee, gerade auf LinkedIn ist so Trend, so ein bisschen zu sagen, wir verlernen alle das Denken wegen AI. Das ist... Das postet gerade jeder. Pip hat das auch nochmal kurz aufgegriffen. Ja, also ich meine,
am ist Ende... Ist Quatsch.
Ja, ich würde sagen, wenn du vorher ein Mensch warst, vorher war es halt ein Mensch, der hat nicht nachgedacht und hat alles geglaubt, was im Internet stand oder was die Medien dir erzählt haben. Und dann ist es jetzt halt auch mit AI so, aber ich hinterfrage ja trotzdem, also sorry, wenn du ein bisschen Intellekt hast und ein bisschen Mensch bist, der über Sachen nachdenkt, ich glaube nicht, dass du durch AI groß das
verlernst. Ich habe mich mit dem Thema jetzt auch schon ein bisschen mehr auseinandergesetzt, weil das Thema nämlich bei, wie du schon sagst, bei LinkedIn auf- und abgespielt wurde, mir das irgendwann ein bisschen auf den Keks ging. Dann habe mich dem so mal ein bisschen angenommen, weil es gibt auch Studienlagen, die Gegenteiliges beweisen sozusagen, ja, also wirklich Studien, die Gegenteiliges beweisen, die gibt es und das auch zuhauf, die sogar sagen, dass wenn du mit AI arbeitest, du eher sogar dein kritisches Denken stärkst. Das hängt natürlich logischerweise auch von der Nutzung ab. Das ist aber immer so. Du kannst mit dem Handy, gibt es Leute, die arbeiten am Handy, die organisieren sich, die führen ihren Kalender, keine Ahnung, für die ist das ein Zusatztool. Und du hast die Leute, die nutzen das Handy und rennen den nächsten Social Media Dopamin Junk hinterher, die nächsten 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Also da gibt's auch beide Lager. Und das hast du natürlich bei AI auch. Du hast dann die Leute, die den ganzen Tag Ghibli-Bilder erstellen und das ganz witzig finden. Und du hast aber auch die damit halt produktiv sind. Und AI macht es überhaupt erst möglich, dass du viel kritischer denken kannst, weil du kannst dir einen Post angucken und kannst entweder sagen, hinterfrage kritisch, dann kriegst du sofort eine kritische Antwort sozusagen, aber das meine ich damit gar nicht, sondern du kannst jetzt halt sagen, spannend, okay, ich hätte das anders gedacht und kannst quasi deinen eigenen Gedanken dir letzten Endes mal schnappen und kannst ja mit AI in der Lage sein, dir dazu mal Quellen suchen zu lassen und kannst dann aber deine eigene Meinung, dann kriegst du Quellen dazu, die das dann vielleicht belegen oder halt widerlegen und kannst dann aber ja viel leichter dir wieder die nächsten Quellen holen. Also du hast ja eine viel höhere Informationsdichte und in Situationen, in denen dir vielleicht mal Argumente gefehlt haben, kannst du dir jetzt aber auch Argumente mal suchen. Natürlich darf ich jetzt nicht alles immer blind glauben, das ist schon klar, aber das sollte man generell nicht, das sollte ich auch nicht, wenn ich einen Spiegelbeitrag lese oder wenn ich, du hast FAZ gerade erwähnt, ja, ich sollte nie generell alles blind glauben. Also die Frage ist eher, was für ein Typ war ich vorher, das hast du auch schon gesagt, und wie gehe ich mit einem neuen Werkzeug um? Aber ja. So diese Grundaussage von AI macht uns alle dumm. Das funktioniert natürlich Clickbait-technisch total gut und dann da irgendeine Grafik mit hinzuwerfen, ist aber eine sehr einseitige Betrachtung, die auch schon wieder so typisch deutsch ist. Ich finde es so schade, dass wir nicht hingehen und viel häufiger mal positive Sachen in den Vordergrund rücken. Weißt du, du könntest den ganzen Tag das Netz fluten damit, wie geil AI ist. Aber wir picken uns immer die News raus, die schlecht ist und treten die wochenlang breit.
Doch. Ja, nicht genauso. Nicht genauso. Ich muss sagen, jetzt auf der OMR war das recht balanced. Da war auch viel AI-Positives. Was du halt so merkst, also OMR hat halt auch immer so Moderatoren, die nicht so aus der Tech-Bubble kommen. Und die bringen halt schon so ein bisschen KI-kritischere Sprüche dann so als Nebensatz, so, ne? Brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen. Aber das kannst du den Leuten auch am Ende nicht böse nehmen, weil die sehen dann halt in der Tagesschau irgendwelche kritischen AI-News. Ja, ich finde, man muss das einfach differenziert betrachten. Anyway, nächster Punkt war David Reger, wie du eben schon gesagt hast und was ich gekonnt ignoriert habe anscheinend. Ja. tut mir leid nochmal. Ja. Und seine Keynote hatte den Titel KI in Körpern, wie Robotik zu menschlichen Helfern werden. Und ich muss ehrlich sein, Alex, ich will ja nicht lügen, ne? Aber bevor ich das OMR-Programm gelesen habe, kannst du die Firma Neura Robotics?
Ja.
Ja?
Ja.
Echt?
Ja, genug gegrübelt. Jetzt wieder Füße hoch, bis bald auf dem Kanapé.